PS マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Hi, Jan, grüß dich.
Gute. Hi, Nils. Okay, wir haben angefangen.
Im Studio, wir sind da, live. Live on air beim ABS Magazin, wie unschwer zu erkennen war.
Ja, Arbeit, Bildung und Soziales.
Genau, wir wollten es heute kurz machen, die Anmoderation, denn wir haben ein langes Interview, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben.
Also richtig Gas gegeben, interviewtechnisch.
Mit Professor Klaus...
Nee, Professor Dr. Thomas Jung.
Professor Dr.
Atmosphärenphysiker.
Du hast das falsche Mikrofon.
Oh, aha. Wir haben voll die Probleme hier.
Ja, jetzt mal, richtig. Jetzt was steht denn auf deinem Mikrofon drauf?
Da.
Ah, so, man muss es auch richtig hindrehen.
Ah, so ein Problem. Okay, haben wir es gelöst?
Wir sind hörbar. Wir haben es gelöst, wir sind
okay,
hörbar. Ja, wir wollten eigentlich eine kurze, knackige Anmoderation machen.
Wurde voll chaotisch, wie immer.
Und wir haben das mit dem Professor...
Stimmt, Interview hatten wir gehabt.
Ja, Klaus Jung.
Und Thomas Jung.
Thomas Jung.
Klaus, du was?
Ja, gut. Und er ist Professor wo?
Er ist Atmosphärenphysiker und forscht über Zirkulationsveränderungen in der Arktik. Helmholtz-Zentrum oben in Kiel ist das, glaube ich.
Ja.
Genau. Und er ist eigentlich ein international anerkannter Wissenschaftler, der in ganz vielen Foren und Panels drin sitzt. Und wir haben uns dann mit ihm fast eine Stunde lang über die Arktik unterhalten und was sich da oben in der Atmosphäre verändert.
Ja, und das werden wir uns jetzt anhören. Und auf der anderen Seite dieses Interviews melden wir uns dann nochmal zurück, der Jan und der...
Nils.
Hey. Der M.
Ja, guten Tag, Herr Professor Dr. Jung. Schön, dass Sie uns anrufen. Schön, dass Sie heute sich bereit erklärt haben, mit uns das Interview zu führen über die Arktik, über Veränderungen in der Atmosphäre in der Arktik und wie die uns betreffen hier in mittleren Breiten. Und da wollten wir Sie erstmal fragen, Sie sind Atmosphärenphysiker und warum haben Sie sich eigentlich für die Atmosphärenphysik so entschieden damals? Was war so die Beweggründe für Sie, dieses Feld zu studieren? Weil ich denke, Atmosphärenphysik ist ein sehr schwieriges Thema, was einen Studenten doch sehr fordert, oder?
Ja, der Hintergrund ist, denke ich, dass ich auf Föhr geboren wurde, in der Nordseeinsel Föhr, auf Föhr und Amrum groß geworden bin, natürlich viel Zeit draußen verbracht habe, nicht? Und unter anderem surfend und segelnd. Und da hat mich das Wetter natürlich von klein an interessiert. Das Wetter nicht nur als solches zu gucken, zu verstehen, wie es funktioniert, aber auch das Wetter vorherzusagen. Deswegen habe ich dann mich entschieden, nach Kiel zu gehen, dort Atmosphärenphysik zu studieren. Damals war mir nicht ganz klar, wo ich mich darauf eingelassen habe, also wie viel Physik tatsächlich und Mathematik sich dahinter verbirgt. Und in der Tat, als Atmosphärenphysiker, das Grundstudium ist das eines normalen Physikers und dann spezialisiert man sich später. Ah. Aber der Hintergrund liegt sicher darin, dass ich in meiner Kindheit viel draußen verbracht habe, Segeln und Windsurfen, und da spielen die Elemente natürlich eine wichtige Rolle.
Weil ich habe auch mal so einen Text auch gelesen, es ging auch darum, ging so ein Forschungszusammenschluss über Atmosphärenphysiker und Chemiker, und da ging es auch ein bisschen darüber, dass sie den Nachwuchs motivieren wollten halt oder auch ausbilden wollten in diesem Bereich und haben darüber geredet, wie komplex dieses Feld eigentlich ist. Es geht ja nicht nur um Formeln und solche Geschichten und Mathematik, sondern auch um die ganzen Messinstrumente, um auch die letztendlich betreiben zu können, auch teilweise wohl auch reparieren zu können, und schon eine sehr hohe Anforderung in vielen Bereichen.
Absolut richtig. Also wenn man sich das Problem der Wettervorhersage anguckt beispielsweise, was ja ein ganz wesentlicher Aspekt der Atmosphärenphysik darstellt, da reden wir über die Simulation der Atmosphäre auf Höchstleistungsrechnern, den größten Computern, die es gibt. Die müssen wir erstmal entwickeln, diese Modelle. Man muss die Computer nutzen und effektiv nutzen. Dann geht es darum, dass man die Beobachtungen, die es gibt, Beobachtungen jetzt von Schiffen, von Bojen, aber auch von Satelliten zusammenzuführen mit diesen Modellen und damit Vorhersagen zu machen. Also das ist ein recht breites Spektrum. Macht es aber auch sehr interessant.
Das glaube ich gerne.
Jetzt natürlich zunehmend noch, also in der Vergangenheit, also bis jetzt war ja immer Wettervorhersage, wirklich Wettervorhersage, Vorhersage der Atmosphäre. Aber zunehmend geht man jetzt auch dahin, dass man Wettervorhersagen quasi mit Klimamodellen macht. Das heißt, der Zustand des Ozeans, Meereis und Vegetation und so weiter wird zukünftig eine immer größere Rolle spielen. Und das ist komplex, ist aber auch sehr interessant.
Weil ich kriege das, ich habe es auch so ein bisschen mitbekommen, weil ich auch versuche, mir so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was das Erdsystem betrifft und Veränderungen da drin. Und es ist ja irgendwie so, wie ich es verstanden habe, der Ozean hat so ein bisschen längerfristige Signale. Die Atmosphäre, die ist so ein bisschen turbulenter und eher chaotischer. Und wenn man es schafft, Veränderungen im Ozean mit Veränderungen der Atmosphäre in Einklang zu bringen, da kann man auch längerfristige Prognosen anhand des gegenwärtigen Zustands von Ozeanregionen auch machen, für kontinentale Regionen, oder?
Ja, das ist richtig. Also man spricht da immer von Zeitskalen, also wie, auf welchen Skalen, zeitlichen Skalen die Bewegungen stattfinden. Und in der Tat ist die Atmosphäre im Vergleich zum Ozean schnell. Das heißt, die Änderung, weiß nicht, wenn der Tiefdruck vorbeizieht oder sich die Großwetterlage umstellt, da reden wir so von Tagen hin zu Wochen. Und wenn man dann sich anguckt, den Ozean beispielsweise, denn der obere Teil vom Ozean, diese Wärmekapazität, die ist hoch. Da reden wir auf einmal von, also wenn da eine, mal so eine Temperaturanomalie im oberen Ozean ist, dann, dann lebt die da mehrere Monate. Das ist eine deutlich längere Zeitskala. Und wenn wir uns dann die Anomalien der Strömung im Nordatlantik angucken, da reden wir dann auch schon über mehrere Jahrzehnte. Das heißt also, das Erdsystem ist ein System, das über enorm viele relevante Prozesse auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen verfügt. Von Sekunden oder weiß nicht, Minuten bei einer Konvektion und Gewitter hin zu Jahrhunderten und Jahrtausenden, wenn man auch dann noch Eisschilde und sowas berücksichtigt. Und das macht es dann natürlich sehr, sehr komplex. Richtig ist dann natürlich, also wenn man sagt, wenn man so längerefristige Vorhersagen machen würde, also wenn man alleine nur die Atmosphäre hätte, wenn es keine Änderung im Ozean gäbe oder im Eis, dann wäre es vermutlich schwierig, Vorhersagen mehr als mehrere Monate im Voraus zu machen. Da, da gibt es einfach keinen Mechanismus, der einem helfen würde, das vorherzusagen. Wenn man dann aber den Ozean berücksichtigt, der Ozean hat einen Einfluss in bestimmten Regionen auf die Atmosphäre, dann kann man auf einmal diesen Vorhersagehorizont deutlich erweitern. Und wenn man sich anguckt, sogenannte Vorhersagen, sowas wie mehrere Jahre im Voraus, da muss man dann solche Mechanismen bemühen wie diese Änderung der meridionalen Umweltzirkulation im Atlantik. Aber da ist noch einiges an Forschungsbedarf, das da wirklich das Beste erst, rauszukitzeln aus den Vorhersagen.
Aha. Und da wollte ich auch Sie gerade fragen, weil Sie sind ja am Alfred-Wegener-Institut, speziell im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, haben Sie einen Forschungsauftrag und dort forschen Sie an verschiedenen Themen. Genau, und wollte Sie gerade mal fragen zum Helmholtz-Zentrum, zum Beispiel erstmal Polar- und Meeresforschung, was da eigentlich für Forschung betrieben wird, so was für Forschungsfelder das eigentlich so abdeckt?
Wir decken im Prinzip drei Bereiche ab. Das ist einmal sind das die Klimawissenschaften, das Klimasystem, dann die Biowissenschaften, da ist dann die Biologie beheimatet, und dann haben wir noch die Geowissenschaften, sowas wie Geophysik, Seismik und so weiter. Das sind also diese drei Bereiche, die das Alfred-Wegener-Institut abdeckt. Und dann haben wir auch noch die Küstenforschung mit Standorten in Helgoland, auf Sylt, also das heißt, im Prinzip sind das diese vier Bereiche, die das Alfred-Wegener-Institut abdeckt.
Weil ich habe mir so ein bisschen natürlich auf der Webseite so ein bisschen umgeschaut und ich meine, es sind auch mehrere Forschungsschiffe im Einsatz und dann haben sie auch teilweise auch in der Arktik eine Forschungsstation oder auf einer Insel vorgelagert von Grönland haben sie eine Forschungsstation. Ist ja schon wirklich ausgeprägt, was da eigentlich für ein Netzwerk dahinter steht an Datenerfassungsmöglichkeiten, an infrastrukturellen Einrichtungen. Ist schon mächtig, das sich so zu betrachten, sowas
da. Das ist richtig. Also ich meine, wir haben, wie Sie richtig sagen, wir haben zwei Forschungsstationen, zwei größere. Das ist einmal in Ny-Ålesund, das ist, da an der Framstraße, ist in der Nähe von, ziemlich weit im Norden, nördliches Grönland. Dann haben wir die Neumayer-Station in der Antarktis, auf der südlichen Hemisphäre. Dann haben wir zwei Flugzeuge, mit denen man Messungen in der Atmosphäre macht, aber auch das Eis, das Landeis vermisst. Wir haben das Forschungsschiff Polarstern, den Eisbrecher, den Forschungseisbrecher und dann auch noch kleinere Schiffe hier für die Küstenforschung. Und das nennt man in der Regel, also in der Forschungsgemeinde nennt man das Forschungsinfrastruktur, was eigentlich das ganz gut beschreibt. Aha. Und in der Tat ist ein Auftrag des vom Alfred-Wegener-Institut ist, solche Forschungsinfrastruktur sowohl für die Forschungsgemeinde in Deutschland, beispielsweise an Universitäten, aber auch im internationalen Umfeld, bereitzustellen, um Forschung zu machen. Also sie haben sowohl den Auftrag, Forschungsinfrastrukturen zur Verfügung zu stellen, aber auch mit Hilfe dieser Forschungsinfrastrukturen selber Forschung auch in der Zusammenarbeit natürlich mit nationalen, internationalen Partnern durchzuführen.
Wie viele Menschen sind denn dann insgesamt an den Arbeiten des Wegener Instituts beteiligt?
Wir haben insgesamt ungefähr 1000 Mitarbeiter. Wow. Das ist aber dann inklusive Verwaltung. Ne? Mhm.
Das ist aber dann schon eine eigene Uni.
Das ist eine eigene Uni. Das mobil. Ist, wenn man da, das ist völlig, völlig richtig. Also da ist, das hat, da hat man Schlagkraft und sind dann ungefähr 600, 700, 700 Leute, die so ein bisschen direkt an der Forschung drin sind. Und ja, das ist schon ein großer, großer Laden.
Und bezüglich dessen, vorwiegend Forscher oder Forschungsinfrastruktur und auch Zusammenschlüsse von Forschergemeinschaften oder einzelnen Forschern weltweit und deren Infrastruktur, es ist ja so schon, dass vor allen Dingen in den letzten 10, 20, 30 Jahren die Bemühungen, sich zusammenzuschließen, sich zu vernetzen, auch die unterschiedlichen Ebenen, also jetzt die Ozeanforscher mit den Atmosphärenphysikern, mit denen, die oben polar forschen oder die unten jetzt in den tropischen Bereichen forschen, Atmosphäre, dass eigentlich diese Zusammenschlüsse immer größer und komplexer werden, immer mehr Bereiche mit einschließen, immer mehr Messreihen, immer mehr Daten mit einfließen, ist schon erstaunlich oder auch mächtig, was da passiert in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren, oder?
Das ist sicherlich richtig. Ich denke mal, dass die Forschungsgemeinde, die internationale, schon seit langem kommuniziert. Das ist also, und Austausch steht über wissenschaftliche Arbeiten, aber dass man wirklich auch dann große Projekte gemeinsam plant und durchführt, das, denke ich, das ist was deutlich am Zunehmen ist. Ist aber auch enorm wichtig, also für einige Fragestellungen. Also manche Fragestellungen genügt das, wenn man Doktoranden auf das Thema ansetzt oder vielleicht eine kleine Arbeitsgruppe. Für andere Fragen beispielsweise, wenn man sich gucken will, wie können wir das Beobachtungssystem in der Arktis verbessern, um möglicherweise bessere Vorhersagen oder was wir in der Arktis oder hier bei uns zu haben, dann kann das kein Institut, dann kann das auch keine Nation alleine machen. Das sind also dann konzertierte Aktionen, wo man sich auf internationaler Ebene abspricht und guckt, dass man, dass verschiedene Bereiche, verschiedene Institutionen, verschiedene Sachen abdecken. Und das ist für einige Fragestellungen ist das enorm wichtig. Und man muss auch dazu sagen, es bringt Spaß, nicht? Auf internationaler Ebene zu arbeiten. Man lernt interessante Leute kennen. Also es macht Sinn und es bringt Spaß.
Ist auch voll interessant, alles sehr spannend, auch vor allem nicht mal die Erde. Das ist letztendlich das System, in dem wir leben, das uns alle betrifft. Und das zu verstehen, das finde ich eh sowas von faszinierend. Deswegen bin ich da halt auch so interessiert daran. Ja. Ist schon vor allem, wie viele Bereiche so ein Erdsystem, wie viele verschiedene Zyklen, wie viele verschiedene Mechanismen. Das ist ja wirklich hochkomplex, das Erdsystem.
Naja, da muss man tatsächlich dann auch, Sie haben gesagt, wie komplex und wie lange muss man studieren, um Atmosphärenphysik zu verstehen. Das dauert eine Zeit, aber wenn man dann das Erdsystem verstehen will, dann ist es eben nicht nur die Atmosphäre, es ist der Ozean, das Meereis, das Land, die Vegetation, die Eismassen und so weiter. Nachher auch so die feste viel. Erde mit Deformationen und dann ist das tatsächlich auch dann in dem Fall, muss man zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Nicht? Wenn ich das Erdsystem verstehen will, muss ich mich eben zusammentun mit den Experten, die die Vegetation verstehen, die Biologen. Ansonsten kann man nur bestimmte Teilaspekte, das ist auch in Ordnung, aber das Erdsystem in seiner Gesamtheit erfassen will, geht das nur über Zusammenarbeit.
Vor allem, wenn man auch verstehen will, was für einen Einfluss haben wir aufs Erdsystem, wie lange können wir noch so weitermachen, wenn wir solche Fragen, die wir am Ende auch so ein bisschen auch beörtern wollen, mit einbeziehen, dann wird es halt richtig spannend. Dann muss man wirklich global, fachübergreifend, das sind ja 10.000 am Ende, die zusammenarbeiten. In den Erdwissenschaften. Das ist und da wollte ich halt auch mal, was ich spannend fand, ich habe mal gelesen, im Prinzip in den 80er Jahren haben sich zwei Forschungszusammenschlüsse gegründet über die Atmosphäre, weil die gemerkt haben, okay, die Atmosphäre ist nicht monolithisch, die besteht nicht nur aus Stickstoff, aus Sauerstoff und Edelgasen, sondern finden unheimlich viele chemische Prozesse statt. Ja. Und die haben dann in den 80er Jahren zusammengeschlossen, um Forschungsprioritäten festzulegen, haben gesagt, okay, wir gucken erstmal, was passiert im gasförmigen Zustand und mit flüssigen Austausch, chemischen Austauschprozessen in der Atmosphäre, was für chemische Prozesse haben wir da an Reaktionen? Und dann haben die gemerkt, okay, aber woher kommen die Stoffe eigentlich? Die kommen so aus dieser Grenzschicht zwischen Ozean und Atmosphäre und Landmassen und Atmosphäre und haben dann geguckt, was für Stoffe emittieren eigentlich die ganzen Urwälder, was emittieren eigentlich die Ozeane, was sind eigentlich die Ausgangsstoffe der Stoffe, die wir in der Atmosphäre entdecken können? Und da habe ich das so ein bisschen verfolgt, wie sich das so weiterentwickelt hat, auch vor allem die Atmosphärenchemie. Und das fand ich schon sehr spannend, wie die ihre Forschungsschwerpunkte festgelegt haben, um sozusagen immer weiter vorzustoßen in die Mechanismen, die eigentlich in der Atmosphäre stattfinden. Und allein, ich meine nicht nur die physikalische Seite, auch die chemische Seite, das sind ja derartig viele komplexe Prozesse, die da stattfinden.
Ja, das ist richtig. Also da gibt es einiges an Aktivitäten. Da gibt es dann internationale Organisationen, wie die Weltmeteorologische Organisation beispielsweise. Und die hat dann ihr World Climate Klimaprogramm, das Klimaforschungsprogramm, World Climate Research Program. Und dann sitzen Experten zusammen und dann überlegen die sich in gewissen Abständen immer, was sind denn jetzt die großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Und die werden formuliert und das ist durchaus manchmal hilfreich. Auch wenn es darum geht, beispielsweise, wenn Organisationen die Forschung fördern, beispielsweise, wenn die Schwerpunkte festlegen. Also es ist durchaus sinnvoll, dass man sich ab und an mal hinsetzt und sagt, so, was ist so ein bisschen der Stand und dass man mal so den Status quo etabliert und aber sagt, so, was ist denn jetzt, was sind die großen Herausforderungen, die wir angehen müssen, quasi in der Klimaforschung und der Erdsystemforschung, um bestimmte Ziele zu erreichen, beispielsweise ja, gesellschaftlich relevante Fragen zu lösen, ne, oder anzugehen.
Und bezüglich dessen, ja, kommen wir einfach mal zurück sozusagen auf die Arktis, das eigentliche Thema unseres Interviews. Genau, die Arktik, letztendlich, man sagt ja eigentlich, das ist die Region auf dem Planeten, in denen sich die Erwärmung am meisten bemerkbar macht. Man sagt, glaube ich, 3 Grad im Durchschnitt hat sich die Arktik oben erwärmt. Und da oben die ganzen Erwärmungsprozesse, auch abschmelzendes Eis, hat ja alles letztendlich Auswirkungen auf die atmosphärischen Zirkulationsmuster oben in der Arktik. Und da wollten wir Sie einfach auch mal fragen, so über die arktische Kaltluftzelle, über Zirkulationsmusterveränderungen, wie sich das auf die mittleren Breiten, auf unsere Breiten auswirkt. So, was sind denn, genau, da wollten wir einfach mal allgemein darüber reden, was man eigentlich da so festgestellt hat in den letzten Jahren, letzten 10, 20 Jahren, was da eigentlich an Veränderungsprozessen auch in der Atmosphäre gekoppelt mit Meereis- oder Ozeanveränderungen stattfindet.
Ja, das ist genau wie Sie das sagen. Also man spricht ja von der arktischen, manchmal auch von der polaren Verstärkung, Arctic Amplification. Das heißt, die Tatsache, dass sich die Polarregion, insbesondere die Arktis, dass sie sich weiß nicht, 2 bis 3 Mal schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Nicht? Und das ist der Fingerabdruck, den wir auch in Beobachtungsdaten sehen. Und ja, die große Frage ist, welchen Einfluss hat das Ganze, nicht? Auf den Einfluss einmal lokal in der Arktis ist eine interessante Frage. Nicht? Was passiert da mit Permafrost? Was passiert mit der Biologie, mit der Ozeanzirkulation oder mit den Eisschilden auf Grönland? Das ist eine Frage. Eine andere Frage, ein anderer Aspekt der Diskussion ist natürlich, ob das Ganze auch möglicherweise einen Einfluss auf das Wetter und Klima in Europa hat. Und historisch, wenn ich mal zurückschaue, es gab erste Arbeiten, interessanterweise, zu der Frage, was denn der Einfluss des Meereises auf das Wetter und das Klima in der Nordhemisphäre ist. Gab es eigentlich schon die ersten Arbeiten 70er, 80er Jahre, das war, als die ersten Atmosphärenmodelle auftauchten, mit denen man solche Fragen beantworten konnte. Mit so einem Computermodell der Atmosphäre oder des Klimasystems kann man wie im Labor kann man Experimente durchführen. Ich kann sagen, ich lasse das Klimamodell auf dem Computer laufen, habe ich da Meereis drinne, dann habe ich eine Simulation, dann gucke ich mir an, wie sieht das Wetter in der Simulation aus. Und dann kann ich das anhalten, dann kann ich das nochmal laufen lassen, aber dann kann ich beispielsweise das Eis rausnehmen, das Meereis. Und das sind im Prinzip Studien, die ersten zwei, drei Studien, die schon Ende der 70er, 80er Jahre durchgeführt wurden, als man eben mit der ersten Verfügbarkeit dieser Modelle solche Möglichkeiten hatte, grundsätzliche Fragen zu beantworten. Dann ist natürlich die ganze Diskussion wieder aufgeflammt, im Prinzip Ende der 2000er Jahre. Das heißt, als man auf einmal in den 2000er Jahren, die erste Dekade 21. Jahrhundert, weil man da ja, wie sich vielleicht viele erinnern können, wir auf einmal wieder kalte Winter hatten hier in Europa oder weiterem Eurasien, Russland, nicht? Und da war natürlich die Frage, sag mal, wie passt das denn überhaupt zusammen?
Ich meine, wir reden über wenn es warm wird. Ja.
Genau, gleich in Nordamerika, die hatten auch eine mehrere kalte Winter ineinander. Dann kam natürlich die Frage, sag mal, wie passt das denn zusammen? Uns wird hier erzählt, es gibt eine globale Erwärmung, aber warum werden denn auf einmal die Winter de facto kälter in Europa und Nordamerika? Und da ist die Frage wieder, ob möglicherweise, weil in der gleichen Zeit das Meereis so stark zurückgegangen ist, haben die Leute gefragt, kann es da möglicherweise einen Zusammenhang geben? Das ist im Prinzip eine Frage, die heute immer noch durchaus intensiv diskutiert wird. Ich habe gerade vor 3 Wochen war ich in Washington D.C. und da haben wir ein Expertentreffen gehabt und da gibt es durchaus noch unterschiedliche Anschauungen und Interpretationen der Daten. Also das ist sicherlich noch nicht ausdiskutiert. Und wir haben gerade jetzt ich habe ja so ein Projekt der Europäischen Kommission, der Union, EU-Projekt aus dem Horizon 2020 Programm, das von mir koordiniert wird. Und da gehen wir mit europäischen Partnern auch genau und internationalen Partnern genau dieser Frage nach. Und wenn man sich die Beobachtung anschaut, dann sieht man eben einen Zusammenhang. Nicht? Also man sieht, es gab kältere Winter zu einem Zeitpunkt, als das arktische Meer als zurückgegangen ist. So, das sagen uns, wenn man sich einfach so die Beobachtungen, die Zeitreihen, die wir aus Beobachtungen kennen, wenn man die sich anschaut. Die Frage ist nur immer, die sich ergibt aus der Beobachtung, aus Zusammenhängen, aus einfachen Korrelationen, also so empirischen Zusammenhängen, ob da nun wirklich auch ursächliche Verbindungen sind. Und sag mal, da geht so ein bisschen dann durchaus die Forschungsgemeinde auseinander. Also da gibt es die Leute, die aus der Beobachtung kommen und die sagen, okay, da ist was. Mhm. Leute, die mit Modellen experimentieren, denn mit Modellen, mit solchen Klimamodellen kann man solche Experimente durchführen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Also was wir machen ist im Prinzip, wir simulieren das Klimasystem von heute mit dem Eis, das möglicherweise in 80er und 90er Jahren noch da war. Und dann führen wir Parallelexperimente durch, wo wir das Meer erstmal rausnehmen, so wie es möglicherweise 2007 oder 2012 war. Und dann kann man in solchen Modellen schauen, ja, was passiert denn dann? Wird es denn dann kälter über Europa? Und dann wird das schon mal deutlich unterschiedlich. Da muss man das ein bisschen relativieren, das Ergebnis.
In dem Zusammenhang würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz einen Blick darauf richten. Sie haben gesagt, Sie sind international tätig. Sie waren jetzt in Washington und sind an Konferenzen beteiligt. Es ist also auch so, dass natürlich die Politik sich dafür interessiert, denn Klimawandel, Veränderungen, Erdsysteme, Veränderungen, Trockenperioden und so weiter spielen ja wohl eine Rolle. Ja. Und es gibt da ja die unterschiedlichsten Strömungen in der Politik und was auch die Bewertung der Auswirkungen anbetrifft. Wie ist es denn für die Wissenschaft, weil sie sammeln die Daten, sie versuchen sie auszuwerten und zu bewerten und stellen sie dann vor. Es wird immer von diesem Problembewusstsein gesprochen, Anstieg der Klimaerwärmung soll reduziert werden oder offen. Ist das überhaupt eine realistische Maßnahme, die Politik sich da vorstellt? Die Temperaturen beschränken zu können in den nächsten Jahren auf zum Beispiel 2 Grad. Und wie ist da das Spannungsfeld, ohne jetzt zu weit vom eigentlichen Thema der Arktik ablenken zu wollen, aber wie ist das Spannungsfeld für Sie als Wissenschaftler?
Also Nummer eins ist, sowas wie ein 1,5 Grad Ziel einzuhalten, ist sicherlich ambitioniert. Selbst 2 Grad globale Erwärmung einzuhalten, also wenn man da nicht viel macht in relativ kurzer Zeit, ist auch ambitioniert. Und es könnte auch durchaus sein, dass man für sowas sogar sogenannte negative Emissionen braucht. Das heißt, irgendwelche Mechanismen, um eben CO2 und Treibhausgase aus der Atmosphäre oder diesem System rauszunehmen. Das ist Stichwort negative Emissionen. Also funktioniert, ne? Und da muss man mal gucken, was da wirklich machbar ist. Zu Ihrer anderen Frage, ich denke mal, als Klimawissenschaftler sitzt man ganz klar in einem Spannungsfeld, also im politischen, nicht? Ich meine, dass wenn wir irgendwie sagen, selbst wenn man eine Empfehlung macht, eine politische, dann, oder wenn man sagt, wenn wir das und das machen, dann können wir das nicht mehr einhalten, dann hat das im Prinzip politische Implikationen, das Ganze. Und da gibt es einige Wissenschaftler, die sich in diesem Bereich sehr engagieren, auch diese politische Diskussion mit abzudecken und sich da zu engagieren. Und dann gibt es vermutlich die Mehrheiten, das ist auch in Ordnung so, und dann gibt es aber eine große Mehrheit von Wissenschaftlern, die dann eher das wirklich, sagen wir mal, rein wissenschaftlich betrachten und einfach sagen, sag mal, was sind denn jetzt die, also eine wissenschaftliche Frage stellen und die Instrumente und das Wissen, das uns zur Verfügung stellt, um einfach mal Aussagen zu machen und dann dieses Wissen an andere übergibt, um das zu bewerten und daraus Handlungsanweisungen abzuleiten. Also da gibt es durchaus verschiedene Ansätze, wie man mit dem Wissen umgeht. Es gibt tatsächlich so einen, das nennt sich Bereich des Klimaservices, also dass sich Leute wirklich nur um die Frage kümmern, sag mal, wie kann man das Wissen, das generiert wird von den Wissenschaftlern, die da ihre Expertise haben, am besten kommunizieren, nicht? An Stakeholder.
An dem Punkt würde ich ganz gerne eingreifen, weil ich meine, wir haben ja momentan eine durchschnittliche Erwärmung von 1 Grad. Ja. Und wie hat sich das eigentlich auf die arktischen Zirkulationsmuster oben ausgewirkt? Weil man sagt ja auch so ein bisschen, dass die arktische Kaltluftzelle von ihrer Struktur sich verändert hat in den letzten 10 Jahren, auch vielleicht auch wegen der Meereisveränderung. Zum Beispiel, Sie haben auch in einer Studie davon geredet, Teilungsereignisse des polaren Vortexes durch Zyklone da oben. Genau, mal auf dieses Thema, war diese Zirkulationsmusterveränderung. Was ist so Ihr Standpunkt da oben oder was verändert sich da, dass wir da mal ein bisschen darauf eingehen?
Ja, also, was ändert sich da oben? Man könnte sich erstmal anschauen, also wenn was könnte denn passieren, was ist, wenn das arktische Meereis verschwindet. Mhm. Und zwar, was man erwartet ist, was man auch sieht, ist im Prinzip, dass es da oben wärmer wird. So. Mhm. Und wenn man sich das anschaut und sich anguckt, was das treibt denn die Zirkulation, beispielsweise unsere Westwinde hier in unserer Region an, dann ist das der Temperaturunterschied zwischen den warmen Tropen und Subtropen und den kalten Polarregionen, oder den hohen Breiten, muss man so sagen. Und deswegen liegt natürlich dann erstmal der Verdacht nahe, wenn es da oben wärmer wird, dass sich diese Temperatur, diese sogenannte differenzielle Erwärmung, wie das die Experten nennen, mhm, wenn die sich reduziert, dass eben sich die Westwinde abschwächen. So, das ist eine Möglichkeit, wie das Ganze funktionieren kann. Es gibt noch andere Möglichkeiten, möglicherweise Schneefall über Sibirien. Das ist ein bisschen komplizierterer Mechanismus. Wenn man einfach weniger Meereis im Sommer hat, dann verdunstet mehr Wasser, genau, mehr. Das fällt dann als Schnee in Sibirien runter und das stört dann die Strömung in der Atmosphäre und das generiert dann Wellen, sogenannte planetare Wellen, die hochwandern in die Stratosphäre, 30, 40 Kilometer da brechen, den Vortex, diesen Wirbel, der da oben ist, anhalten und diese Anomalien dann wieder in die Troposphäre runterwandern. Deutlich komplizierterer Mechanismus, vermutlich auch deutlich kontroverser diskutiert in der Forschungsgemeinde, im Hinblick darauf, ob das wirklich jetzt getrieben wird durch das Meereis oder ob möglicherweise auch nicht eine umgekehrte Richtung ist, dass möglicherweise die Atmosphärenänderungen, teilweise auch die Änderungen, die wir sehen, im Meereis vorantreiben. Mhm. Wenn man jetzt, und da komme ich hierher, ich komme eher aus der Modellierung, also ich bin ja Klimamodellierer, das heißt, ich entwickle Klimamodelle oder Erdsystemmodelle und wende die auch an, um wissenschaftliche Fragen zu behandeln. Mhm. Und wenn wir jetzt die aktuellsten und was wir denken, die besten Modelle, die es gibt, wenn wir die verwenden und sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Meereis raus, was wir dann sehen, ist eigentlich, dass der Einfluss erstaunlich klein ist. Also das ist jetzt nicht so, dass es aber mal 3 oder 4 Grad kälter wird über Europa, sondern wir reden eigentlich eher über kleinere Änderungen, so wie sowas wie 0,3 oder 0,4 Grad. Ja. Und der Grund ist dafür, dass die Änderungen in der Zirkulation, zumindest in den meisten Modellen, die wir dafür benutzt haben, erstaunlich gering ist. Mhm. Das heißt, es ist in der Tat so, wenn man Meereis rausnimmt in den meisten Modellen, dann nehmen die Westwinde ab bei uns. Das heißt, und im Winter, und Westwinde im Winter bei uns bedeuten ja milde Bedingungen. Das heißt, wenn der maritime Charakter bei uns reduziert ist, dann sind die Winter natürlich kälter.
Weil die Luft halt woanders herkommt, eher aus dem Norden oder aus dem Osten.
Genau, kommt eher aus dem Norden, das ist kontinentaler und das ist kalt. So, aber der Effekt ist nicht ganz so groß. Und man muss ja immer im Hinterkopf behalten, damit das Eis erstmal schmilzt, muss die Atmosphäre ja wärmer werden. Das heißt, dieser kleinen Zirkulationsänderung, die vielleicht so ein halbes Grad das Wetter, das Klima über Europa kälter machen würde, stehen ganz andere Änderungen gegenüber. Beispielsweise der 2 oder 3 Grad in der Atmosphäre, die wir hier haben, zu dem Zeitpunkt, wo das arktische Meereis durch CO2 und sowas weggeschmolzen ist. So. Also das heißt, diese 2 Grad haben wir hier schon mal stehen. Und dann haben wir noch diese kalten, ich meine, die Arktis ist ja gar nicht so weit von uns entfernt, wenn man sich das mal anschaut auf einer Karte. Und das heißt, wenn da, weil das Eis weg ist, die Atmosphäre auf einmal 10, 11, 12 und noch mehr Grad wärmer ist, dann kriegen wir das auch hier zu spüren durch den Austausch, der da besteht. Das heißt, wenn man den Klimamodellen glaubt, dann reden wir nicht davon, dass hier wenn das Meereis verschwindet aufgrund globaler Erwärmung, dass es hier kälter wird. Worüber wir vermutlich reden, ist einer kleinen Reduktion der Erwärmung hier in Europa durch diese Zirkulationsänderungen. Mhm. Aber die Zirkulationsänderungen der Atmosphäre werden vermutlich nicht stark genug zu sein, um die Erwärmung aufgrund der Treibhausgase und die Erwärmung der Arktis und dieser warmen Luftmassen, die zu uns kommen, um das komplett abzufedern oder möglicherweise zu übertreffen.
Da würde ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist vielleicht ein Zuhörer nicht ganz so klar, weil wir reden ja eigentlich davon, dass sozusagen, wenn das Meereis verschwindet, wird deswegen hier kälter ein bisschen in Europa, weil einfach vermehrt kalte Luft aus der Arktik hier runterschwappt. Ja, das ist so dieser Mechanismus dahinter, warum es ein bisschen die Erwärmung hier abdämpfen würde, weil wir einfach kalte Luft aus dem Norden vermehrt abbekommen oder halt teilweise auch aus dem Osten Sibirien.
Genau, also es ist eher so, ja genau, es ist eine Zirkulationsänderung. Man hat einfach, ich meine, wir kennen das ja. Wenn man sich hier das Wetter anschaut in Europa, wenn wir Westwinde haben, dann ist es hier mild im Winter, im Januar, Februar haben wir 4, 5, 6, 7, vielleicht auch mal 10 Grad. Und wenn wir Ostwinde haben, haben wir kalte Temperaturen, Nordostwinde, teilweise auch Nordwinde. So. Und was wir sehen ist, in diesen Modellen ist, dass die Wetterlagen, weil der Wind dann aus Norden oder aus Osten kommt, einfach häufiger auftreten als die Westwindwetterlagen. Mhm. Und das ist eben dann der abkühlende Effekt.
Man Man sagt ja auch jetzt, zum Beispiel jetzt diese Westwinde, oder ich meine, dass es von Westen nach Osten der Wind generell hier eher geht. Das liegt ja auch daran, so ein bisschen, dass eine Veränderung des polaren Jets da oben, der mehr meandert um die Arktik herum, um da mal so ein bisschen darauf einzugehen, weil diese Veränderung in diesem Jetstream, um den vielleicht erstmal zu erklären, was ein Jetstream ist, aber die sind ja auch sehr spannend, oder? Ich meine, das habe ich so teilweise in NASA-Simulationen so gesehen, auch Jennifer Francis, so ein bisschen Vorträge, sie ist ja scheinbar auch so Strömungswissenschaftler Arktik, genau. Um da mal so ein bisschen drauf einzugehen, weil es fand ich selbst total faszinierend.
Genau. Der Jetstream ist Strahlstrom, nennt man den auch. Der lebt in so einer Höhe von, im Prinzip der Jetstream, der lebt in der Höhe von so 10 bis 12 Kilometern in unserem Breiten. Mhm. Ist ein westlicher Strom und der ist erheblichen Variationen unterlegen. Und man kennt den Strahlstrom, wenn man irgendwie fliegt nach Nordamerika, dann braucht man länger, wenn man von hier nach Nordamerika fliegt, wenn man gegen den Strom fliegt, gegen den Strahlstrom, gerade in der Höhe, in dem die Flugzeuge sind. Und sie weichen dem sogar aus. Und auf dem Rückweg geht es schneller, weil die Flugzeuge sich in diesen Strahlstrom reinsetzen, da wo der stärkste Wind ist und sich dann von hinten
schieben. Ah, die setzen sich da rein. Okay, spannend.
Ja, die setzen sich da rein. Muss man sich mal anschauen, wenn man nächstes Mal fliegt. Und da wird man sehen, von hier nach Nordamerika weichen sie dem aus und fliegen deswegen manchmal ganz andere Routen. Und wenn sie zurückkommen, dann rein in die Mitte und sich von hinten schieben lassen. Und da haben wir Windgeschwindigkeiten von bis 300, mehr als 300 Stundenkilometer. Und wenn da ein 5-Stunden-Flug, man sitzt da mit drinne 5 Stunden lang, dann kann man sich vorstellen, wie weit man von hinten geschoben wurde.
Spart auch Sprit.
Interessant ist, man sieht man sogar, wenn man die Geschwindigkeit sieht über Grund, man sitzt in dem Strahlstrom drinne, dann wird man feststellen, dass über Grund mal schneller ist als der Schall. Was nicht über Schallgeschwindigkeit, über Grund, ist natürlich, wo man von der Luftmasse geschoben wird. Aha. Naja, und die Existenz von diesem Strahlstrom ist, wieder zurückzuführen auf diese Temperaturgegensätze zwischen warmer Luft im Süden und kalter Luft im Norden.
Und auch halt die Druckunterschiede dann, gell?
Da war genau, also das sind Temperaturunterschiede und in der warmen Luft dann nimmt dieser Druckgradient, dieser Unterschied von Süden nach Norden nimmt immer weiter zu und damit wird der Wind immer stärker. Also dieser Druckgradient, der die Luftmassen nach Norden schieben will, und dann kommt die Erdrotation ins Spiel, die das Ganze bei uns noch nach rechts rumlenkt und das ist dann die Existenz der Strahlströme. So. Mhm. Und die variieren ganz hübsch herum, ohne dass man irgendwie Änderungen im Meereis braucht. Also das ist, die Atmosphäre ist ja so ein chaotisches System und selbst wenn ich das den Ozean festhalte, die Vegetation festhalte, das Meereis festhalte, dann wird man sehen, dass der Strahlstrom wie verrückt variiert. Können wir beispielsweise in Klimamodellen machen. Da kann man aber mal sagen, halt noch mal fest, Meereis, Ozean, Vegetation, Land, das gesamte Programm, ich lasse nur noch die Atmosphäre variieren. Und da sieht man, da ist der Teufel los in der Atmosphäre.
Also,
kalte Winter, warme Winter, Blocking, westliche Strömung, Sturmtiefs, Hurricanes, das gesamte Programm. Das heißt, wir reden hier über Variation, höchstens Modifikation eines Systems, das sehr stark variiert. So. Und da ist jetzt eben die Frage, und da kommt auch die Kontroverse rein. Also viele Leute denken, oder einige Wissenschaftler, ich habe mal eine relativ große Anzahl von Wissenschaftlern denken, dass es gar nicht so einfach ist, in so einem stark variierenden System überhaupt den Einfluss, der vermutlich gar nicht so groß sein wird, der Atmosphäre, also wenn man den Modellen glaubt, überhaupt nachzuweisen. Und da gibt es ein schönes Paper von Wissenschaftlern aus Elizabeth Barnes und James Green aus USA und England. Die haben drei Fragen gestellt. Die haben gesagt, kann die Arktis den Jetstream beeinflussen? Hat sie es getan in den letzten Jahren und wird es in der Zukunft? Und die Antwort ist, kann sie? Ja, die Mechanismen haben wir. Hat es? Vermutlich schwer zu sagen, weil einfach die Variationen im System so groß sind, dass man das auch bei der Kürze der Zeitreihe, ich meine, wir haben ja seit 2000, seitdem das passiert mit den kalten Wetter, haben wir ja gerade nicht mal 15 Jahre zur Hand. Und wenn da so starke Variationen von Jahr zu Jahr ohne den Arktischen auftreten kann, dann hat man eben den Nachweis zu erbringen, ist gar nicht so einfach. Und das ist so ein bisschen die Fraktion, die das eher kritisch sieht, auch die Arbeiten von Jennifer Francis. Und dann die Frage, die letzte, wird es in der Zukunft, dann konvergiert die Gemeinde auch wieder und sagt, oh ja, das durchaus. Also dann, wenn man diese über längere Zeiträume sich das anschauen kann, sag mal, was passiert denn von heute bis 2050? Das sind ja nicht mehr 10 Jahre, sondern das sind dann irgendwie 40 Jahre, dann ist die Antwort, wird dann auch wieder Ja sein.
Oder auch einfacher größte, dann oder klarer zu klären dann, ja.
Genau. Und aber die Frage, kann man dieses Meandrieren, das ja da ist, also das ist ja wenn der Jet meandert, also wenn wir hier kalten Winter haben, so ein Hochdruckgebiet, das über uns liegt, das ist eigentlich nichts anderes als also wenn der Jetstream ganz stark meandriert ist
oder schwankt, sagen wir es
genau, mal. Schwankt. Also man kann sich das vorstellen, dieser Jetstream, die Variationen sind im Prinzip durch Wellenprozesse von diesem Strahlstrom gemacht. Man nennt die Experten nennen das Ganze Rossby-Wellen. So. Mhm. Und manchmal sitzt die Wellenamplitude, wie am Strand, ist aufgesprochen schwach ausgeprägt. Das ist dann westliche Winde, ne? Die Strömung, es gibt keinen mehr anders.
Sehr einfach klar nach Westen hin. Mhm.
Genau, das kommt von Nordamerika ganz gerade zu uns. Das heißt, die Wellenamplitude ist gering. Und manchmal wächst die an und dann wird das immer größer und manchmal brechen sogar die Wellen, wie die Wellen am Strand, diese Rossby-Wellen. Und was man dann über hat, ist so ein Hochdruckgebiet, das hier sitzt und so eine abgeschlossene Zirkulation hat und im Süden hat man ein Tiefdruckgebiet und das sind die Überbleibsel von brechenden Wellen, auf denen die mit diesen Jetstreamen zusammenhängen.
Oder da mal kurz darauf anzugehen, also ich meine, sozusagen, es gibt sich ein stärker schwankender Jetstream und auf so einem Nord-Süd-Tal in dieser Amplitude kommt sogar kalte Luft runter und auf genau. So einer Süd-Nord-Bereich kommt Warmluft genau. Weiter nach Norden hoch und was dann passieren kann, was ich so wie ich es verstanden habe, kalte Luft kommt runter, man hat ein Hochdruckgebiet, welches eine dichtere Luft hat und Warmdruckgebiete, die darauf zukommen, also Tiefdruckgebiete, die prallen so ein bisschen davon ab, weil halt so ein Kaltdruckgebiet ist halt hoher Druck, hohe Dichte und deswegen die schwappen so außen rum und es kann dann blockieren letztendlich diese Windrichtung von, also eine Westwinde werden dann blockiert und dann können wir eher stationäre Wetterereignisse hier bekommen. Ja. Weil das fand ich halt sehr spannend, weil das natürlich etwas ist, was uns stark beeinflussen kann. Wenn man sagt zum Beispiel die Hitzewelle 2003 war so ein blockierendes Hoch gewesen oder auch die Brände in Russland 2010 waren auch so ein blockierendes Hoch gewesen.
Genau.
Und diese blockierende Hochs, also es das heißt nichts anderes, dass Wetterereignisse länger Bestand haben können, weil wie so ein Korken in der Luftströmung sitzt, der letztendlich dazu führt, dass dieses Wetterphänomen nicht weggeblasen wird. Und es kann ja, was ich, können Regenfälle sein, es kann eine Dürre sein, es können verschiedene Sachen sein. Ja. Genau, darüber wollte ich mal so ein bisschen darauf mal eingehen, genau. Weil das fand ich halt selbst voll spannend.
Ich meine, das sind im Prinzip, wo wir da reden, das würde man vermutlich als Wetterlagen bezeichnen. Mhm. Also nicht Wetter ist ja was Schnelllebiges. Das Wetter ändert sich, weiß nicht, von heute auf morgen. Mhm. Die Wetterlagen, also so, oder Wetterregime, Großwetterlagen ist vermutlich das beste deutsche Wort. Ich meine, es gibt... Die Meteorologie hat dafür einen Begriff geprägt, den gibt es auch im Englischsprachigen, das ist natürlich die Weather Regimes, weil das ein ganz, ganz wesentlicher Charakter der Atmosphäre ist. Also manchmal ist es sehr veränderlich, dann geht hier ein Tief übers nächste, und manchmal hat man eben schönes Wetter oder trockenes und schönes Wetter wie im August, als die Hitzewelle in Europa gab. Und das bleibt dann für Tage bis hin zu Wochen so, nicht? Und es gibt in der Tat in der Atmosphäre sehr stabile Situationen, ne? Und die sich dann immer wieder selber verstärken. Aber im Prinzip ist das häufig, hängt das mit diesen Wellen, von denen ich gesprochen habe, zusammen. Mhm. Also manchmal werden einfach diese, mit der Jetstream, die Wellen da instabil und dann geht die Amplitude hoch und dann brechen die und das Überbleibsel von diesen gebrochenen Wellen, das sind dann diese blockierende Lage, das ist in Lagen. Also wenn man das mal zurückverfolgt, wenn man sich mal sowas angucken würde, wenn wir so ein Hochdruckgebiet hier hatten und guck mal, was ist denn da passiert, als das entstanden ist?
Mhm,
da werden
so
Sie sehen, wenn man sich das anguckt auf einer Wetterkarte, dann sieht man den Wellencharakter. Man sieht, die Wellen werden größer und dann fangen sie an, wie beim Brechen, dass sie so sich überschlagen und das ist faszinierend. Ja.
Das werden wir übrigens auch, wir haben ja eine Webseite, systemerde.blogspot.de, da werden wir auch eine NASA-Animation draufstellen, um mal diesen Jetstream einfach mal grafisch animiert zu sehen, wie das überhaupt aussieht, wenn das Ding mehr anfängt zu meandern, dann bricht und verwirbelt.
Genau.
Und
muss man, das müsste man, wichtig ist, dass man das dann in der Troposphäre macht, dass man sich da wirklich ein Niveau anguckt, das irgendwie so in 10 Kilometer, also jetzt in der Region der Atmosphäre, in der wir leben, die unteren 10 bis 12 Kilometer, also da, wo das ganze Wetter ist. Mhm. Wenn man das noch macht in der Stratosphäre, dann 30, 40 Kilometer, da sieht man auch interessante Sachen.
Ah, okay.
Aber das sieht dann ein bisschen anders aus. Also dann gibt es diese kleinen Tiefdruckgebiete und sowas, die gibt es da nicht in der Stratosphäre. Da ist das Ganze, entweder ist da so ein ganz hübscher, runder Wirbel oder der bricht mal in zwei Teile auf oder manchmal ganz ab, aber viel mehr Lösungen oder viel mehr Zustände gibt es da oben in der Stratosphäre gar nicht. Wo in der also kann dann so zweigeteilt kann der Wirbel da sein. Und manchmal vielleicht auch ganz schwach, aber da gibt es gar nicht so viele Zustände, wie wir hier in der Troposphäre, in den unteren 10 Kilometern kennen. Also dieses Brechen und sowas von den Wellen, da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen die Troposphäre anschauen.
Mhm. Ich glaube, die Nasenanisolation ist auch die Höhe.
Das ist, denke ich auch, ja.
Und darauf war eigentlich, was ich zum Beispiel spannend fand, es gab ein Dürreereignis zum Beispiel, das war glaube ich 2012 in den USA, das war das Größte, was sie eigentlich je hatten, im Sinne von nicht nur Intensität, vor allem war das die Geschwindigkeit, mit der es sich ausgebreitet hatte. Innerhalb von 3 Wochen waren 3/4 der USA von Dürre betroffen, also ja, gemäß des Dürreindexes.
Ja.
Und das war halt auch ein blockierendes Hoch über den Pazifik gewesen, vor der Westküste hat sich das Ding festgesetzt gehabt. Ja. Und da ist ja zum Beispiel auch die Kornkammer USA. Und deswegen fand ich halt diese blockierenden Hochs halt so spannend. Und es gibt da eigentlich irgendwelche Vorhersagen, werden die zunehmen? Kann man das überhaupt sagen? Ja. Oder gibt es da irgendwelche Projektionen?
Ja, also Nummer eins, wenn man sagt, kann man die Sachen vorhersagen? Also das Interessante ist, man kann ja sagen, erstmal kann man die jetzt irgendwie mehrere Wochen oder Monate vorhersagen. Das ist ja erstmal eine interessante Information. Und die nächste ist, was passiert in den nächsten 20 Jahren? Und das Interessante gerade im Sommer auch bei der Hitzewelle, bei den Hitzewellen der Vergangenheit hier, das Interessante ist, wenn es erstmal trocken wird und man hat da dieses Hochdruckgebiet liegen, dann sieht es so aus, als würde diese Trockenheit im Boden dieses Hochdruckgebiet, das da ist und diese Wetterlage noch wieder verstärken. Also im Sommer ist das der Fall.
Und, selbst dann
also wenn das einmal drinne ist, dann ist das aber nicht ein rein atmosphärisches Phänomen, sondern die Tatsache, dass es da trockener ist und weniger Feuchte in die Atmosphäre kommt, einfach weniger da ist, das kann diesen Zustand dann nochmal wieder verstärken.
Ist es ja auch so, dass es wird dann trockener, dadurch hat man weniger Verdunstung, also eine Temperaturerhöhung kann leichter vonstatten gehen, deswegen steigt Luft nach oben auf und deswegen stabilisiert sich so ein Ding, so Hitzedom hat man glaube ich genannt, Heatdome, in USA so eine Hitzewelle zum Beispiel, wo sich das selbst verstärkend verstetigt hat. Sowas meinen Sie?
Also ganz so einfach ist das nicht, denn wenn die Luft aufsteigen würde, weil das heißer ist, dann würde sich erstmal ein Tiefdruckgebiet in Bodennähe würde sich ausbilden. Also es ist und dann würde die Luft aufsteigen und würde oben auch rausströmen und dann würde erstmal also so Hitzetief würde sich da entwickeln. Also ein bisschen komplizierter das Ganze.
Zum Thema Vorhersage. Es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, nächste Woche könnte ein Hitzetief kommen, sondern einfach die Frage nochmal. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in der Zukunft gehäufter auftritt und dann natürlich auch Auswirkungen für unseren Lebensraum hat, also keine Ernten, Überschwemmungskatastrophen, kann man das irgendwie ablesen oder ist das auch etwas, was unseriös wäre?
Das Geschäft wird dann ein bisschen schwieriger, muss man dazu sagen. Also wenn man sich sowas anguckt wie die globale Mitteltemperatur, dann mittelt man über diese ganzen Anomalien über das Wetter, die Zirkulation, also der Einfluss. Ich meine, heiße Bedingungen irgendwie über Nordamerika habe, dann werde ich eine andere Region finden, wo es kalt ist. Anomal kalt. Wenn einfach so ein Hochdruckgebiet ist, wie Sie sagten, wenn da irgendwas liegt, dann wird möglicherweise auf der einen Seite wird kalte Luft nach Süden gebracht und warme nach Norden. Das heißt, wenn es irgendwo warm ist, durch solche Zirkulationsänderungen, ist es meistens irgendwo anders auch dann, wenn es da warm ist, woanders kalt. Das heißt, wenn ich das über den Globus mittel und sage die globale Mitteltemperatur, dann stören mich diese Änderungen der Zirkulation nicht so sehr. Die fallen dann nicht so sehr ins Gewicht. So. Und die Situation ist jetzt die, also wenn man sich anschaut, die Änderung der globalen Mitteltemperatur, da sind wir uns jetzt enorm wichtig, sicher als Klimaforschungsgemeinde, dass wir da einen anthropogenen Anteil sehen.
Ja.
Wir sind uns auch sicher, dass es über Europa wärmer wird, über Nordamerika, aufgrund dieses Treibhauseffektes. Mhm. Das heißt, der Treibhauseffekt, den gibt's in Bremen und den gibt's in Frankfurt. Das heißt, wenn ich da oben über uns, wenn wir da mehr CO2 und Treibhausgase haben, dann wird es da unten wärmer. So. Also ich kann beispielsweise ein Wettervorhersagemodell nehmen und ich sage, ich verdopple jetzt einfach mal das CO2 in dem Modell. Und dann mache ich mal eine Wettervorhersage mit dem verdoppelten CO2. Dann sehe ich, aha, auf einmal nach ein paar Tagen ist das schon 1 Grad wärmer bei mir in Bremen.
So. Ah, okay, gedeckt.
Und diesen Effekt, das ist auch sicher. Also das ist gut verstandene Physik. Mhm. So. Jetzt die schwierige Frage ist, diese Temperaturänderung aufgrund von Zirkulationsänderungen, da ist die Unsicherheit vergleichsweise groß im Vergleich zu diesen anderen Mechanismen, die ich gerade genannt habe. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir haben vorhin gesprochen über die großen Herausforderungen, die mit denen sich die Klimaforschungsgemeinde gegenüber sieht. Und diese Unsicherheiten in den regionalen Klimaszenarien aufgrund dieser Zirkulationsänderung in den Griff zu kriegen, das ist vermutlich die größte Herausforderung.
Also es ist immer noch ein sehr debattiertes, sehr forschungsintensives Feld, wo noch viele Lücken existieren, wo wir wirklich auch noch warten müssen, bis da.
Es gab eine schöne Arbeit von, Entschuldigung, dass ich da reinspringen. Es gab eine schöne Arbeit vom Kollegen Ed Hawkins in England und Rowan Sutton. Und die haben sich gefragt, naja gut, es gibt jetzt die Unsicherheit, die sehen wir da. Also ihr wisst nicht genau, was mit der Zirkulation, Temperaturen, also aufgrund der Zirkulationsänderungen über Europa passiert. Dann haben sich gefragt, woran kann es denn liegen? Ist das was man überhaupt nicht vorhersagen kann, aufgrund von so interner chaotischer Variabilität? Ist das möglicherweise die Unsicherheit damit zu tun, dass wir nicht wissen, wie viel wir in der Zukunft emittieren? Oder ist irgendwas mit unseren Modellen? Ist das Modellunsicherheit? Weil wir wissen, die Klimamodelle sind nicht perfekt. Und das interessante Ergebnis war der Arbeit ist, dass bei uns in den Breiten, in den mittleren Breiten, dass also ein erheblicher Teil, wenn wir sagen, sag mal, wie wird sich Zirkulationsänderungen auf das Wetter und Klima bei uns auswirken in 2050, dass der größte Teil dieser Unsicherheiten tatsächlich auf Unsicherheiten in den Modellen zurückzuführen ist. Das ist erstmal, muss man erstmal so hinnehmen, ist aber potenziell natürlich auch ein gutes Ergebnis, wenn man sagt, okay, wir wissen jetzt, wo wir ran müssen. Ja. Wir müssen an die Modelle ran. Die sind eben noch nicht gut genug. Wir müssen gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir den Leuten klarer und mit mehr Sicherheit sagen können, was denn auf die zukommt im Sinne von Dürreperioden, im Hinblick auf Sturmtiefs und so weiter. Und dafür müssen wir diese Unsicherheit eingrenzen.
Nils?
Nein, ich habe nur Luft geholt.
Okay, weil man für mich ist es immer sehr schön, jetzt mit Wissenschaftlern auch zu reden, um mein eigenes Verständnis vertiefen zu können, weil ich möchte ja auch keine falschen Aussagen tätigen. Und wie gesagt, das ist ja ein sehr komplexes Erdsystem. Zum Beispiel, wir hatten ja kurz mit sich selbst verstärkenden Wetterphänomenen kurz gesprochen gehabt, zum Beispiel eine große Dürre, die sich selbst verstärkt. Und haben Sie auch gemeint, das liegt jetzt nicht an der aufsteigenden Luft, weil das wäre sozusagen, wird nochmal ein anderes Phänomen hervorrufen. Wie verstärkt sich eigentlich zum Beispiel so eine Dürre über einen großen kontinentalen Raum gesehen, wenn ich zum Beispiel ein Dreiviertel der USA ausfüllt, wie verstärkt die sich selber? Was für ein Prozess findet da eigentlich genau statt?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kenne ich leider die Details nicht. Also ich weiß, da gab es einige Veröffentlichungen zu und dass die Rolle der Bodenfeuchte Schlüssel ist. Da kann ich Ihnen jetzt nicht im Detail erklären. Mhm. Aber das so einfach mit der Argumentation, dass es eine Erwärmung des Bodens ist, kann es nicht sein, weil man dann eben so ein Hitzetief erwarten würde. Ich meine, diese Hitzetiefs, gutes Beispiel für ein Hitzetief, im Sommer ist die Sahara, da hat man ein Paradebeispiel. Es gibt kaum heißeren Platz als die Sahara in Bodennähe. Und da bildet sich dann ein ganz, ganz, ganz tolles Tiefdruckgebiet aus. Ne? Also das Ganze ist ein bisschen komplexer. Mhm. Aber da kann ich leider die Details nicht zu sagen.
Weil ich meine, letztendlich glaube ich ja, dass wir größere Dürreereignisse ja schon auch bekommen. Das Signal ist ja auch schon da. Ja. Und sich verstärkende Dürreereignisse, also die sich selbst etablieren über ihre Größe, ihre Intensität, ist natürlich eine sehr spannende Frage in der Zukunft. Genau.
Ja, ich meine, es gibt Bereiche, die verstanden sind. Also den Bodenfeuchte, da kann ich Ihnen nicht so viel zu sagen. Aber es gibt eben, wenn sich einmal so eine Wetterlage mit so einem Hochdruckgebiet eingespielt hat, dann ist eben diese Tiefdruckgebiete, also diese sogenannte Omega-Lage, also diese Tiefdruckgebiete, die dann auf jeder Seite liegen, die führen einfach immer die Luft hinzu, dass sich dieses Hochdruckgebiet weiter verstärkt. Das nennt sich potenzielle Vorticity, ist so ein bisschen ein schwieriges Wort. Aber die wird durch diese Zirkulation, wird die Zirkulation ist dann so, dass da Luft kommt mit einem Ursprung, der diese Zirkulation im Hochdruckgebiet immer weiter verstärkt. Also das ist aber eine reine Dynamik, das hat dann in dem Fall nichts mit dem Boden zu tun. Aber der Boden und Bodenfeuchte, das zeigen zumindest einige Modellstudien, scheint das auch zu modifizieren.
Um nochmal ganz kurz zurück zu unserer Arktik nochmal ganz kurz. Ja. Weil ich habe ja die Wahl gehabt letztendlich bei Ihrer Public Relations Abteilung, welchen Bereich mich interessiert maßgeblich. Deswegen hatte ich halt Sie angesprochen als Atmosphärenphysiker, weil ich mir halt dachte, wenn die Veränderungen in der Arktik auf uns rückwirken, ist es ja eigentlich meistens über die Atmosphäre letztendlich. Ja. Deswegen war so der Grund für mich, Sie anzusprechen.
Ja.
Und da wollte ich jetzt nochmal so am Ende nochmal, was Sie für Veränderungen in der Zukunft in der Arktik so erwarten, Zirkulationsmuster, ob da irgendeine Aussage für Sie schon oder Sie stellen können, feststellen können. Genau, erstmal nochmal so zum Ende zu kommen, so die Arktik. Wird es da ein klares Signal in irgendeiner Form geben oder ist es einfach noch unsicher? Man braucht einfach längere Daten rein noch, es dauert
ja,
noch.
Wir wissen schon, was in der Arktis passieren wird. Nicht? Also in der Arktis wissen wir, das Eis wird weiter weggehen, insbesondere im Sommer. Wir reden von so einer Arktis vermutlich, in der, und das da reden wir eigentlich heute schon fast von, in der es kein Eis mehr gibt,
ja, so
das älter ist als ein Jahr. Ich meine, früher war die Arktis voll, also es hat sich Eis gebildet und dann ist es nicht komplett abgeschmolzen im Sommer und hat sich wieder verstärkt und nicht abgeschmelzt, sogenanntes mehrjähriges Eis. Mhm. Und was wir heute schon sehen, ist, dass im Prinzip das Regime ganz anderes ist, dass eher so wie in der Antarktis, dass wir einfach nur noch Eis haben, das ein Jahr alt ist, weil einfach viel im Sommer schmilzt und dann wieder nachkommt. Also wir wissen, dass vermutlich im Sommer in 2050 große Teile der Arktis, wenn wir so weitermachen, und selbst wenn man nicht so weitermacht, ich meine, die Änderung wird ja weiter voranschreiten, dann wird ein großer Teil weg sein. Wir wissen aber auch, dass dann im Winter das Meereis relativ schnell wieder nachwächst. Das heißt, wir haben also Experimente durchgeführt, auch wieder mit Modellen, haben wir gesagt, was wir einfach mal heutige Bedingungen nehmen, und wir nehmen jetzt mal im Mai oder im September, weiß ich, im Sommer nehmen wir einfach mal das Eis komplett raus und gucken mal, was passiert. Das Interessante, was wir sehen, ist, dass ein Jahr später die Eisbedeckung fast so ist wie im Vorjahr. Das heißt, dadurch, dass es auch im Winter, auch in Zukunft, in 2050 immer noch sehr kalt sein wird und frieren wird, wird also das Eis immer relativ schnell nachwachsen. So, das ist das Eis, das ist relativ klar. Dann reden wir über Aspekte wie Permafrost, das Tauen, nicht? Die Erosion von diesen Küsten. Ich meine, wenn auch da kein Eis mehr ist, dann kann man auf einmal große Wellen haben und die Stürme, die da reinlaufen, und dann hat man auf einmal eine Erosion an den Küsten, die da stattfindet. Oder die Städte und die Straßen, die da durch die Arktis führen. Wenn der Permafrost taut, dann wird das da auf einmal weich unter einem. Das ist ein Prozess, die Schneeausdehnung in der Nordhemisphäre ist stärker zurückgegangen als das Meereis, gerade im Frühjahr. Das sind Änderungen. Also da gibt es eine Vielzahl. Wir reden über Grönland, die ganze Meeresspiegelthematik. Was passiert denn mit den Eispanzern in Grönland und der Antarktis? Ganz spannendes Thema, weil es sehr relevant ist für die Frage, was passiert denn mit dem globalen Meeresspiegel, was passiert denn mit dem Meeresspiegel hier bei uns an der Nordseeküste? Also das sind auch interessante Fragen. Und dann gibt es aber auch, wenn man sich die Frage stellt, welchen Einfluss hat denn das, was da in den Polarregionen oder in der Arktis passiert? Wir reden immer über die Atmosphäre, aber es gibt natürlich auch eine ozeanische Verbindung. Das heißt, wenn das Meereis da wegschmilzt, dann hat das durchaus auch das Potenzial, die Zirkulation des Ozeans im gesamten Nordatlantik zu beeinflussen. Mit Konsequenzen für das Leben, die Biogeochemie im nordatlantischen Ozean.
Ja, für ganz Ökosystem, vor allen Dingen in den Ozeanen.
Genau.
Ja,
das ist
ja auch noch so ein Punkt. Aber okay, wir kommen langsam zu unserem Ende. Wir haben eigentlich länger gemacht, wunderbar. Am Ende
bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns erst einmal bei Ihnen zu bedanken, Herr Professor Dr. Jung, dass Sie die Zeit gefunden haben, und der Technikgott hat es möglich gemacht. Es war so, Sie sind im fernen Bremen und wir sitzen hier in Frankfurt. Es war so, als ob Sie bei uns im Studio seien. aber das ist ein brisantes Thema. Ich denke, wir jetzt von dieser Sendereihe werden auch an Klima und Atmosphären weiter dranbleiben. Und es kann eigentlich alles nur dazu dienen, den Informationsfluss zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu bedienen. Lösungen.
Ja,
das war das Interview. Wir bedauern, euch jetzt so viel Text zugemutet haben zu müssen.
Textlastig, ja.
Sehr textlastig, aber auf der anderen Seite entschuldigen wir uns auch gleichzeitig bei all denjenigen, die wir heute noch nicht beleidigt haben. Musik kommt zum Ende noch.
Ah, stimmt, wir haben noch Musik am Ende gehabt. Ja. Aber war schon spannend gewesen, oder? Also einfach mal Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, auch mal länger ausreden zu lassen, im Sinne von einfach mal erzählen zu lassen, was sie alles so. Schon spannendes Interview gewesen.
Ja.
Werden wir auf jeden Fall wiederholen.
Die Lage ist brisant nach wie vor.
Und sie bleibt brisant.
Das ist auch etwas, was also in den Reaktionen auf unsere Sendereihe ich gehört habe, dass die Leute einfach auch sagen, das sind wirklich brisante Themen, brisante Aspekte.
Ja, egal wie unfähig wir jetzt dabei sind, aber auf jeden Fall das Thema bleibt spannend. Aber es ist auch gar nicht einfach im Radio zu sein, muss man andere Sache.
Aber okay, wir wollten Musik machen, das war das andere Ding. Aber ein Ding, genau, was auch noch ganz vor wegen Kälte gerade, weil es eigentlich ganz lustig ist, wir haben es ja gerade voll kalt.
Ja.
Und wir haben eben gerade genau dieses Phänomen, wir haben einen Hoch von Osteuropa bis hin nach Sibirien sich erstreckend, weil es so ein bisschen da oben die Luftzirkulation ein bisschen blockiert, was dazu führt, dass aus Nordosten kommt hier gerade die Luft runtergerasselt aus der Arktik. Das heißt, es ist so kalt, weil sich da oben die Arktik ein bisschen verändert.
Ja, und weil das Eis
schmilzt. Daher sind wir sozusagen aktuell. Aktuelles Thema.
Aktueller geht's gar nicht.
Zur aktuellen Wetterlage.
Vielleicht sollten wir einen Ausblick, weil wir wissen jetzt noch nicht genau, wann der nächste Sendetermin ist. Also vielleicht nochmal auf den Blog hinweisen.
Genau, wir haben ja einen eigenen Blog, da stellst du immer so ein bisschen rein, so ein bisschen geordneter, ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen strukturierter, ein bisschen vorbereiteter. Und die ganzen Informationen, die einzelnen Themen, die wir halt so bearbeiten. Und leider habe ich natürlich arktische Zirkulationsmuster noch nicht reingestellt, dazu kam ich leider noch nicht. Aber es kommen die nächsten Tage und der Blog heißt systemerde.blogspot.com oder .de. Kann man, glaube ich, beides
beides und das nächste Thema aus unserer Sendereihe sind dann auch arktische Systeme weiterhin?
Auf jeden Fall. Also im Prinzip damit, wo das Interview geendet hat, im Prinzip andere Veränderungsprozesse und Mechanismen und Verhältnisse in der Arktik, werden wir nächstes Mal behandeln. Wir werden auch wieder versuchen, Forscher ranzukriegen, der sich eher so um Eismassen, Meereis, Tundra, Veränderungen der Küstenlinie, also Erosion, was am Ende angesprochen worden ist. Werden wir darüber auch ein Interview führen und mal gucken, was da so Stand der Forschung ist, Veränderungen der Arktik. Weitergehend auf Landmassen in Ozeanen.
Und unsere Sendereihe, da wird noch einiges folgen, denke ich. Lasst euch überraschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an euren Hörgeräten oder wo immer uns jetzt hören mögt, in euren rollenden
Ich möchte gar nicht wissen, wo man überall gehört wird manchmal, ne? In welchen Situationen. Und der eine fällt gerade von der Leiter so, nein, Quatsch,
Obwohl, vielleicht ist auch jemand auf der Leiter eingeschlafen und deswegen
runtergefallen.
Okay, auf der anderen Seite, vergesst nicht, wir leben alle auf einem Raumschiff und wir halten weiter Kurs um dieses zentrale Gestirn, an das wir gebunden sind. Und Jackie Bestek, die versüßt uns jetzt noch die letzten Minuten mit Space and Time und nach uns geht's dann weiter mit Virus Musikradio. Und am Mikrofon, am Mikroskop verabschieden sich der Jan
und der Nils.
Ja, und macht's gut.
Tschüss.
Und nächste Woche gibt's immer noch ABS Magazin und wenn ihr Sendung nachhören wollt, dann www.absmagazin.de oder ihr schaltet einfach nächste Woche wieder ein und hört dann die nächste Ausgabe von eben dem ABS Magazin.